Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir mal wieder bei euch sein dürfen, eure Gesichter wiederzusehen. Ich möchte, bevor ich predige über ein Wort aus Jesaja, möchte ich noch kurz ein Statement zur Flüchtlingsfrage abgeben. Der Andi hat so ein paar Schlagzeilen vorgelesen. Es gibt ja sehr verschiedene Gedanken zur Flüchtlingssituation. Erstmal wollte ich euch herzlich danken für die Unterstützung, die ihr uns gegeben habt mit dem Weihnachtsopfer. Wir haben vielen Flüchtlingen ein neues Testament weitergeben können. Und das war sicherlich eins der größten und nachhaltigsten Weihnachtsgeschenke überhaupt. Und das habt ihr ermöglicht. Vielen Dank. Sind die Flüchtlinge für Europa, für Deutschland, für die Schweiz, für Europa eine Bedrohung oder eine Chance? Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob wir die Flüchtlingsbewegung nur aus einer menschlichen Perspektive sehen, aus einer horizontalen Perspektive, oder ob wir die Flüchtlingssituation aus der Perspektive des Reiches Gottes sehen. Eine Tatsache ist, in vielen islamischen Ländern ist es kaum möglich, das Evangelium kennenzulernen. Ihr wisst, dass im Islam die größte Sünde überhaupt ist, dem Islam den Rücken zu kehren. Ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, wenn jemand dem Islam in einem islamischen Land den Rücken kehrt. Seit Jahrhunderten haben Menschen gebetet, dass islamische Länder sich für das Evangelium öffnen. Aber statt dass die Länder die Tür zur Verkündigung des Evangeliums geöffnet haben, kommen Muslime zu Hunderttausenden, ja Millionen vor unsere Haustür, zu uns nach Europa. Und ich glaube, dahinter steht Gottes große Sehnsucht, dass diese Menschen eine Chance haben, das Evangelium von Jesus kennenzulernen. Das ist Gottes großer Wunsch. Und wenn wir das einmal von der Perspektive Gottes her sehen, bekommen wir auch einen anderen Blick für diese Flüchtlingssituation. Und ich kann euch sagen, Rita und ich, wir erleben eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich habe ja Zeit meines Dienstes gute Kontakte mit Muslimen gehabt. Ich habe immer muslimische Freunde gehabt, mit dem Wunsch, dass sie Jesus kennenlernen. Und im Augenblick habe ich hunderte von muslimischen Freunden. Und die haben ein Vertrauen zu mir und eine Liebe zu mir, das ist unglaublich, was ich von denen auch empfange. Und es ist für mein Leben eine große Erfüllung, dass ich unter den Flüchtlingen in den Flüchtlingsheimen sein kann, hingehen, sie besuchen und die umarmen mich und wollen mich gar nicht wieder loslassen. Der Schlüssel dafür ist einfach die Liebe zu ihnen. Und diese Liebe hat Gott mir ganz stark ins Herz gegeben. Und die Liebe ist der Schlüssel, der Herzen öffnet. Wenn wir also Flüchtlinge von diesem Gesichtspunkt her sehen, vom Gesichtspunkt des Reiches Gottes, gibt es eine neue und andere Sicht auf die Völkerwanderung und die Flüchtlingsströme, die nach Europa kommen. Ich übersehe nicht dabei auch die Gefahren, die damit verbunden sind. Aber viel größer ist dieses Anliegen Gottes und diese Chance, die Gott auch unseren Völkern gibt, nämlich seine Liebe zu zeigen. Das ist eine Herausforderung an uns, seine Gemeinde. Ein zweites Faktum im Blick auf die Flüchtlinge ist, wisst ihr, dass es im Iran seit vielen Jahren schon eine gewaltige Erweckung gibt? Man weiß gar nicht, wie viele ehemalige Muslime, Iraner, inzwischen Christen geworden sind. Die Zahlen schwanken zwischen 600.000 und 2 Millionen. Die größte christliche Gemeinde aus muslimischem Hintergrund ist im Iran entstanden. Und die Bewegung dort geht weiter. Und auch in Deutschland ist es so, in mehreren Städten, ihr habt es vielleicht auch im Fernsehen gesehen oder in Zeitungen gelesen, in Berlin war eine Gemeinde kurz vor dem Aussterben, sie wollten fusionieren mit einer anderen und dann hat Gott Iraner dorthin geschickt. Und jetzt platzt diese Kirche, eine lutherische Kirche aus allen Nähten. Die haben über 500, 600 Iraner und Afghanen inzwischen getauft und die sind so glücklich dabei. Die Deutschen in der Gemeinde sind begeistert. Das Leben ist wieder spannend geworden, schön geworden. Die kaufen ein für die Flüchtlinge, sie kümmern sich, sie haben Kontakt mit ihnen und man erlebt so viel Liebe und Freude im Kontakt mit diesen Menschen, die in unser Land kommen, die sich danach sehnen, dass jemand ein Herz und ein Ohr für sie hat. Auch in Hamburg gibt es eine große, wachsende Gemeinden von Iranern und Afghanen. Und wie können wir diesen Muslimen dienen? Ich werde erinnert an das Neue Testament. Wie hat Jesus das gemacht? Jesus hat die Menschen geheilt. Er hat sich den Einsamen und den Ausgestoßenen, den Verzweifelten zugewandt. Diese Liebe, die Jesus zu diesen Menschen hatte, das war der Schlüssel, der ihre Herzen geöffnet hat. Und auch wir können den Flüchtlingen dienen in der Liebe, die Gott uns gibt und ihnen das geben, was sie brauchen. Jesus hat Hungrige gespeist, Kranke geheilt, hat sich der Menschen angenommen. Und so öffnen sich die Herzen vieler Menschen. Und jetzt komme ich zu meinem Input, zu meiner Predigt. Ich habe leider keine Bilder zu dem eben mitgebracht, hätte ich eigentlich machen sollen. Vielleicht das nächste Mal. Meine Predigt geht zu dem Thema, was haben wir zu erwarten? Und ich will euch dazu ein Wort aus Jesaja 22 auslegen. Aber bevor ich den Text lese, möchte ich die Situation kurz schildern, in die dieses Wort gesagt wurde. Jerusalem lebte in einer ganz bedrohten Zeit. Noch ging es gut, aber am Horizont brauten sich schon die Gewitterwolken zusammen. Nämlich das mächtige Heer der Babylonier zog heran, die Zerstörung der Stadt und des Tempels und die Führung in die Verbannung standen unmittelbar bevor. Und die Leute sahen, wir haben jetzt keine Chance mehr, es ist alles vorbei, dagegen können wir nicht bestehen. Und was haben die Leute da gemacht? Und das ist jetzt auch die Frage an euch, an uns, was würden wir machen, wenn wir wüssten, bald ist alles vorbei. Wir haben nur noch ganz kurz zu leben, dann ist es aus. Was würdest du machen? Was würden wir machen? In diese Situation hinein sagt Jesaja. Ich lese euch Jesaja 22, zunächst Vers 1 bis 8. Was habt ihr denn, dass ihr alle auf die Dächer steigt? Du Stadt voller Lärmen und Toben, du fröhliche Burg. Ich lasse mal ein paar Verse aus. Zu der Zeit rief Gott der Herr Zebaot, dass man weine und klage und sich das Haar abschere und den Sack anlege. Aber siehe da, lauter Freude und Wonne, Rinder töten, Schafe schlachten, Fleisch essen, Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wie in einer Torschlusspanik stiegen die Jerusalemer noch einmal auf die Dächer, da abends, wenn es kühl wurde, konnte man da am besten feiern, oben auf dem Flachdach, ja, stiegen auf ihre Dächer und feierten, was es Zeug hielt. Wie ein Todeskandidat vor seiner Hinrichtung nochmal die sogenannte Henkersmahlzeit bekommt, so feierten sie noch einmal nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Sollen denn die Babylonier hier unsere Rinder und unsere Schafe bekommen und schlachten, dann essen wir sie doch lieber selbst. Und den guten Wein trinken wir lieber selbst vorher aus. Also lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also sie lebten nach dem Motto, nach uns die Sintflut. Ist das nicht ein Bild für unsere Zeit, auch in der westlichen Welt? Wir haben einen erstaunlichen Wohlstand angehäuft, doch wir sehen, wie die Gewitterwolken am Horizont aufziehen. Sehen wir das? Ich will einige nennen. Da ist Terrorismus, der immer mehr unsere westliche Welt auch überzieht. Paris, Brüssel und wer weiß. Terrorismus und Kriege nehmen zu. Dann politische Instabilität. In Deutschland, in Europa und die Welt werden immer schwieriger regierbar. Weiter ein Verlust an Achtung und Respekt vor Andersdenken, eine zunehmende Radikalisierung, stelle ich fest. Fremdenfeindlichkeit nimmt zu. Ökonomische Krisen. Was ist denn, wenn die Rettung Südeuropas und des Euro nicht gelingt, was kommt dann auf uns zu? Dann ökologische Krisen, die Klimaerwärmung, Hunger, wachsende Flüchtlingsströme auch deswegen, Anwachsen des Meeresspiegels mit unabsehbaren Folgen. Und der Kampf um die letzten Ressourcen hat längst begonnen. Das sind so einige der Gewitterwolken, die am Horizont zu sehen sind. Wir spüren, das Leben, die Freiheit und der Wohlstand sind bedroht. Und was wir an Wohlstand und Freiheit noch haben, wollen wir noch einmal genießen. Wer weiß, ob wir das morgen noch können. Nach uns die Sintflut. Das scheint mir so ein Stück der Lebensstil und das Lebensgefühl, ja auch die Angst, die geheime Angst zu sein, die ich gerade in Europa feststelle. Mir kommt das vor wie auf der Titanic. Das Schiff rast auf den Eisberg zu, an Deck wird in vermeintlicher Sicherheit gefeiert. Auch noch als das Schiff die tödliche Wunde längst bekommen hat, werden die Musiker aufgefordert, weiterzuspielen, Business as usual, damit keine Panik entsteht. The show must go on. Aber das Schöne bei dem Film ist übrigens, wie die am Schluss, was die da spielen, näher mein Gott zu dir. Und wie einige gemerkt haben, wo das Schiff hinführt, wo das Schiff hingeht. Eine ganz tolle Szene. Was, zurück zu dem Thema, zu dem Lebensstil unserer Zeit. Was ist an dem Lebensstil eigentlich verkehrt? Sollen wir denn nicht das Leben genießen, solange wir es noch haben? Genieß es, sagt man in der Schweiz gern. Und das wünscht man sich und das wünsche ich euch auch, dass wir das Leben auch wirklich genießen. Aber soll das so das Lebensziel, die Lebensmaxime sein, dass ich möglichst viel aus diesem Leben noch herausbekomme? Was ist an dem Lebensstil verkehrt, wenn das die Priorität ist, mein Genuss? Alles entscheidet sich an der einen Frage: Ist dieses Leben alles? Sind wir morgen tot, Schluss, aus, alles vorbei? Haben wir nichts anderes mehr zu erwarten? Dann allerdings würde ich sagen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus greift übrigens in seinem großen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 genau diesen Vers aus Jesaja auf. Und er sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn dieses Leben alles ist, dann ist dieser Lebensstil verständlich. Dann sollen wir essen und trinken und das Leben nochmal in vollen Zügen genießen, ehe es vorbei ist. Wenn aber dieses Leben nicht alles ist, wenn es nur der Prolog ist und wenn das Hauptstück noch kommt, wenn es eine Auferstehung gibt und eine Rechenschaft über dieses Leben und eine neue Welt, eine unbeschreibliche und letzte Erfüllung, die von dem abhängt, was wir in diesem Leben gemacht haben. Und wenn dieses Leben nur die Vorbereitung auf diese Zukunft ist, dann gewinnt dieses Leben eine ganz andere Bedeutung. Ostern, die Auferstehung Jesu, rückt alles in ein neues Licht. Es macht den Unterschied. Begreifen wir, was mit Ostern angebrochen ist und was vor uns liegt. Etwas viel Größeres als noch ein paar Jahre das Letzte aus diesem Leben rauszupressen. Worauf kommt es an? Jesaja sah damals weiter und tiefer und er zog ganz andere Konsequenzen aus der Bedrohung, der er gegenüberstand. Und zwar, zu der Zeit rief Gott, der Herr der Heerscharen, dass man weine und klage und sich das Haar abschere und den Sack anlege. Darum sage ich, schaut weg von mir, lasst mich bitterlich weinen. Müht euch nicht, mich zu trösten über die Zerstörung der Tochter meines Volkes. Der Prophet weint über sein verblendetes Volk, das so dahin lebt, das so in Torschlusspanik lebt, weil sie nicht wissen, was Gott für sie noch parat hat. Er weint über sein Volk, das kein Ohr für die Stimme Gottes hat und nicht begreift, worauf es jetzt ankommt. Das ungebremst auf den Abgrund zuläuft. Und das lässt Jesaja nicht kalt. Liebe Gemeinde, ist das nicht zum Heulen, wenn wir in unsere Zeit und Welt hineinsehen? Wenn wir das Schicksal sehen, auf das unser Land zugeht, auf das die Menschen zugehen. Wenn sie an Gott vorbeileben, an Jesus vorbeileben. Ist das nicht zum Weinen, wenn wir eine Welt sehen, die überall anders hinschaut und nicht begreift, was Gott für sie bereitet hat? So weinte auch Jesus über Jerusalem. Und zwar, als es noch alles gut ging, als alles gut aussah in Jerusalem, als man ihm einen triumphalen Einzug bereitete. Jesus sah es vom Ölberg aus und er schaute auf diese schöne Stadt, wo die meisten, ihr kennt das, viele von euch waren in Israel, wenn man da auf Jerusalem schaut, ein fantastischer Anblick. Das bewegt einen, sagt man, wie schön macht man seine Fotos vom Ölberg aus. Jesus hat das alles gesehen, es war wunderschön. Und doch fängt er gerade da an zu weinen. Denn Jesus sah nicht nur das Hosianna, was man ihm gleich bereiten würde. Er sah viel weiter. Er sah auch nicht nur, wie er am Kreuz sterben würde. Er sah viel weiter. Der Blick von Jesus ging prophetisch auf eine Zukunft. Er sah, wie die Stadt das Gebot der Stunde nicht begriff. Wie sie nicht verstanden, wer da zu ihnen kommt, welche Chance in Jesus vor ihnen steht. Und das ist das Wichtigste für unsere Welt auch heute. Welche wunderbare Chance, welches große Geschenk in Jesus vor uns steht. Sie sahen es nicht, was zu tun war. Sie sahen, wie sie ihn zur Seite schoben. Und dann sah er, wie 70 oder 40 Jahre später die Römer kommen würden, die römischen Heere, die Stadt umzingeln, wie sie einen Wall aufwerfen, wie die Not in der Stadt immer größer wird. Er sah, wie die Mauern zerstört werden, der Tempel, der wunderschöne Tempel des Herodes zerstört wurde. Und wie man rings um Jerusalem Kreuze aufrichtete und die Leute kreuzigte, bis kein Holz mehr in der ganzen Umgebung da war, um Menschen zu kreuzigen. Er sah das Schicksal dieser Stadt, die ihren Messias nicht annahm. Und er weinte. Und wer weiß, ob diese Tränen und sein Eintreten für die Stadt nicht bewirkt haben, dass Jerusalem einige Wochen später, Pfingsten, eine tiefgreifende Erweckung erfuhr. Lest das mal in der Apostelgeschichte, was da passiert ist. Das war ein Stück Himmel auf Erden. Menschen wurden gesund an Leib und Seele, fanden Jesus. Sie jubelten. Zehntausende nahmen Jesus als den Messias an. Vor der großen Katastrophe im Jahr 70 erlebte Jerusalem eine wunderbare Erweckung. Und die Nachricht von Jesus ging von Jerusalem aus weiter in die ganze damalige Welt. Wie es im Psalm heißt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Bevor Jerusalem wiederum eine Katastrophe erlebte, hat Jesus über sie geweint. Und diese Stadt erlebte eine Erweckung, wie die Weltgeschichte sie sucht. Und liebe Gemeinde, das glaube ich auch heute angesichts der Gewitterwolken, die über Europa heranziehen. Gott hat auch heute so etwas im Herzen. Das ist sein brennender Herzenswunsch. Das kann auch heute geschehen, dass Europa noch einmal eine solche Erweckung erlebt, wo Jesus groß wird, wo er wirkt, wo viele Menschen heil werden an Leib und Seele und noch einmal viele zu ihm kommen, Inländer und Ausländer. Namens Christen und Muslime. Jesaja weinte. Ich habe schon mal das Beispiel erzählt von einem Heilsarmee-Offizier, der geschickt wurde in einen Bezirk von London vor 200 Jahren etwa. Und er arbeitete dort in diesem sozial schlimmen Bezirk, wo viel Alkoholismus, Prostitution war. Er arbeitete treu, aber er erlebte nur Ablehnung. Er erlebte keine Frucht. Und dann schrieb er an seinen General, den General Booth, er möge ihn doch an eine andere Stelle versetzen. Der Boden hier sei zu hart. Und dann antwortete General Booth mit einem Telegramm mit zwei Worten. Try tears. Versuch's mit Tränen. Dann hat dieser Mann angefangen, für diese Menschen in seinem Bezirk zu beten vor Gott und zu weinen. Und es gab in diesem Bezirk eine Erweckung. Try tears. Das war, was auch Jesaja hier tut und was Jesus tat. Das Zweite, was wir hier bei Jesaja sehen, die heraufziehende Katastrophe in Jerusalem war ein Weckruf. Die Einwohner sollten nicht in Torschlusspanik noch einmal die Sektkorken knallen lassen, sondern sie sollten sich Gott von ganzem Herzen zuwenden. Doch was machten sie stattdessen? Wir lesen hier bei Jesaja: Aber ihr schautet zu der Zeit auf die Rüstungen im Waldhaus und ihr saht, dass viele Risse in der Stadt Davids waren und sammeltet das Wasser des unteren Teiches. Ihr zähltet auch die Häuser Jerusalems und brachet sie ab, um die Mauer zu befestigen und machtet ein Becken zwischen beiden Mauern für das Wasser des alten Teiches. Also sie schafften sich Wasservorräte für die Belagerung. Doch ihr saht nicht auf den, der solches tut. Und schautet nicht auf den, der solches schafft von ferne. Zu der Zeit rief Gott der Herr Zebaoth, dass man weine und klage und sich das Haar abschere und den Sack anlege. Aber siehe da, lauter Freude und Wonne, Rinder töten, Schafe schlachten, Fleisch essen, Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Sie steigerten ihre Henkersmahlzeit. Sie steigerten vor ihrer Henkersmahlzeit noch einmal den Rüstungsetat. Sie bewaffneten sich. Sie brachen sogar einige Häuser ab, um damit die Stadtmauern zu verstärken. Und sie legten sich Wasservorräte an für die Zeit der Belagerung. Sie verstanden die Signale nicht. Sie suchten vordergründige Lösungen, statt den Ruf zur Umkehr, den Weckruf zu verstehen, der gerade in diesen herankommenden Leiden auf sie zukam. Sie schauten auf die horizontale Ebene und machten alles dafür, was man Menschen möglich machen kann, statt auf die Hauptperson zu schauen, von der ihr Schicksal doch eigentlich abhing und wo eine Lösung lag, die sie leider nicht sahen. Bei Gott ist Schutz und Sicherheit, liebe Gemeinde. Bei Gott ist Schutz und Sicherheit, egal was kommt, auch was die ökonomischen Dinge betrifft. Bei Gott ist Schutz und Sicherheit in der Umkehr zu ihm und nicht bei einer Partei, nicht bei Waffen, nicht bei rein menschlichen Lösungen, die allzu oft unmenschliche Lösungen sind. Liebe Gemeinde, mich bewegt im Blick auf unsere Situation in Deutschland, in Europa und dem Nahen Osten ein Wort aus dem Propheten Joel. Und ich möchte euch bitten, lest den Propheten Joel, vor allem von Kapitel 2 bis 3. Es sind nur zwei Kapitel. Mir scheint, dass das eine Botschaft ist für unsere Tage, noch einmal ganz aktuell. Die galt früher auch schon und hat sich schon erfüllt. Aber ich glaube, Joel 2 und 3 ist eine Botschaft für unsere Tage, für die Zeit, die uns bevorsteht. Ich fand das toll vorhin, das Lied, was da gesungen wurde, God in the City. Wir haben noch größere Dinge zu erwarten, war genau das, was wir im Propheten Joel lesen. Da wird nämlich gezeigt bei Joel, wie eine Bedrohung ganz anders ausgehen kann. Joel sah damals, wie Schädlinge, Heuschreckenschwärme das ganze Land ratzeputzkahl gefressen haben, wie sie zu einer großen Katastrophe wurden. Und er sah, wie Gott durch die Katastrophe sein Volk heimsuchen wollte. Ich finde das Wort Heimsuchung so schön. Eine Heimsuchung ist ja eigentlich, denkt man oft, was Schlimmes. Ne? Und wir erleben oft schlimme Dinge in unserem Leben und in unseren Ländern. Aber wisst ihr, Gott möchte uns auch durch schwere Erfahrungen heimsuchen, zu sich, an sein Herz, Er will uns heimsuchen. Das heißt, wenn wir die Heimsuchung verstehen, kann etwas Wunderbares daraus kommen. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat mal gesagt, Katastrophen sind Gottes Reden durchs Megafon an eine schwerhörig gewordene Welt. Wenn wir anders nicht hören, weil wir es nicht verstehen. Aber merkt ihr, Gott will uns heimsuchen. Und jetzt sagt Gott seinem Volk, und jetzt hört, was Joel sagt, angesichts dieser Heuschreckenschwärme, die das Land kahl fraßen. Wendet euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, und es gereut ihn bald die Strafe. Versammelt das Volk, bringt zusammen Jung und Alt. Lasst die Priester weinen und sagen, Herr, schone dein Volk. Lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Oh, liebe Gemeinde, wenn ich meine muslimischen Freunde sehe, dann möchte ich, dass sie nicht sagen müssen, wo ist denn euer Gott? Sondern dass sie ihn in mir und in uns finden. Jesus in uns, Christus in uns und unter uns. Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Und auf diese Umkehr und dieses Flehen hin sieht Joel etwas Gewaltiges geschehen. Und das müsst ihr mal lesen, ich kann hier nur zwei Verse lesen. Dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter euch bin. Und da steht auch, fürchte dich nicht, liebes Land, denn der Herr kann auch Großes tun. Jawohl. Und dann, nach diesem Joel 2, kommt die große Verheißung, Joel 3. Und das sind Verse, nach denen ich eine große Sehnsucht habe. Und ich glaube, diese Verse haben sich Pfingsten erfüllt, denn Petrus zitiert, das ist nichts anderes als das Wort, das Gott durch Joel gesagt hat. Es soll geschehen in den letzten Tagen. Ich will es euch lesen. Hosea, Joel, Amos. Jawohl. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Das hat sich Pfingsten zum ersten Mal erfüllt, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat und mächtige Taten und mächtige Zeichen geschahen und viele Menschen den Namen des Herrn angerufen haben. Und es ist geschehen, dass der Heilige Geist nicht nur auf einige besondere Mitarbeiter gekommen ist, sondern auf Männer und Frauen. Auf Jung und Alt, die jungen Männer und die jungen Frauen, die Alten, die Greise, die sollen noch mal Visionen haben. Ich bin so froh, dass Gott etwas mit euch jungen Leuten vorhat, etwas Gewaltiges vorhat. Ich glaube, dass er gerade mit der jungen Generation etwas Großes tun wird in Europa. Aber ich bin auch froh, dass wir Alten nicht abgeschrieben sind. Und ich erlebe mein Leben zurzeit wirklich als ein so spannendes und reich erfülltes Leben. Ich bin so glücklich, dass Gott uns nicht zur Seite stellt, auch wenn wir älter werden. Und auch wenn die äußeren Kräfte nachlassen, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in uns, der lebt in dir und mir. Ja, wie kann das geschehen, dass der Heilige Geist noch einmal so ausgegossen wird, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen? Lasst uns mal genau hinschauen. Hier sagt Joel, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Was ist denn damit gemeint, nach diesem? Nun, es ist das Vorhergehende, was vorher beschrieben wird. Da wird nämlich die Hinwendung zu Gott angesichts der Katastrophe beschrieben. Die Hinwendung zu Gott in Gebet und Tränen. Lass die Priester weinen und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Nach dieser Hinwendung zu Gott, nach diesem Beten und Flehen und Weinen, wird Gott seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Damals zu Pfingsten und auch heute. Liebe Gemeinde, wisst ihr, die Jünger, als Jesus von ihnen gegangen ist, zum Himmel gefahren ist, da lesen wir in der Apostelgeschichte, sie stiegen in das Obergemach und verharrten täglich einmütig im Gebet. Und ich habe mich manchmal gefragt, was haben die eigentlich gebetet? Was haben die eigentlich gebetet? Lange täglich sind die darauf gestiegen. Ich glaube, die haben das gemacht, was in Joel stand. Denn sie haben gesehen, Jerusalem hatte den Messias getötet. Jerusalem, viele von ihnen, hatten sich Jesus verschlossen. Es sah schlimm aus in Jerusalem und es sah schlimm aus in der ganzen damaligen Welt. Und sie waren eine ganz kleine Schar. Ihr wisst, wie sie sich eingeschlossen hatten aus Furcht vor den Juden. Jetzt sind wir die Nächsten, die drankommen. Sie waren in einer schwierigen Situation. Sie sahen die Gewitterwolken. Und sie sind zu Gott gekommen, wie es bei Joel steht. Und haben gefleht, Herr, lass doch hier nicht das Ende sein. Warum soll man unter den Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Und aus diesem Ringen um Jerusalem, um Israel, um die Welt, ist diese Ausgießung des Heiligen Geistes gekommen, die bis an die Enden der Erde gegangen ist. Ich glaube, das will der Herr auch heute noch einmal tun. In der Schweiz, in Deutschland, in Europa, im Nahen Osten. Ich glaube, dass im Nahen Osten die größte Erweckung bevorsteht, die die Weltgeschichte gesehen hat. Gerade auch nach den Kriegen und durch die Kriege hindurch. Durch all dieses Leid, weil Gott auch durch Katastrophen uns Menschen heimsucht an sein Herz. Und dass wir noch einmal teilhaben dürfen in Europa, ehe der große Tag des Herrn kommt, bevor die Weltgeschichte sich noch einmal zuspitzt vor dem großen Tag des Herrn, soll es noch einmal zu einer Ausgießung des Heiligen Geistes kommen. Und das geschieht auch heute nach dieser Hinkehr zu Gott. Statt in Torschlusspanik zu leben nach dem Motto, nach uns die Sintflut. Lasst uns das Leben noch einmal für uns genießen. Eine betende Jüngerschar erlebte damals eine Erweckung, die die damalige Welt durchdrungen und tiefgreifend verändert hat. Und das soll auch heute geschehen, ehe der große Tag des Herrn kommt, der Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Auch hier in St. Gallen, in der Schweiz, in Europa, im Nahen Osten. Oh, ich bete darum, dass wir dabei sind. Ich möchte das miterleben. Amen.